Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der niederländische Autor Gerwin van der Werf, der ist etwas in Verlegenheit gekommen durch seinen neuen Roman. Er musste da was klarstellen, was den Zustand seiner Ehe angeht.
People always tend to think that your work is autobiographical.
Einige Leute glauben, dass mein Werk autobiografisch ist. Die lesen das Buch und fragen,
ist deine Ehe wirklich so schlecht? Und dann soll ich sagen, du kannst der Hauptperson nicht verwirren mit dem Autor. Bitte, meine Ehe ist sehr gut.
Gerwin van der Werf, sein Roman Der Anhalter ist ein Thema heute in der Lesart hier in einer Viertelstunde etwa. In einem gängigen deutschen Schulbuch für den Geschichtsunterricht steht diese Frage: Welche positiven Auswirkungen hatte die deutsche Kolonialisierung auf dem afrikanischen Kontinent? Das ist schwer zu glauben, diese Frage aus einem Geschichtsbuch für die 9. und 10. Klasse. Und dieses Beispiel nennt Josephine Aprako, wenn sie über Kolonialismus in heutigen deutschen Schulbüchern spricht. Josephine Aprako ist Afrika-Wissenschaftlerin. Sie hat das Institut für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin mitgegründet. Sie ist Berlinerin und wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Aprako.
Hallo.
Dieses Schulbuch, das eben fragt nach den positiven Auswirkungen der Kolonialisierung, wird das denn immer noch eingesetzt?
Das ist ein Schulbuch, das meines Wissens von 2011 ist. Das liegt mir jetzt natürlich just in diesem Moment nicht vor, aber es ist von 2011. Und in der Regel ist es so, dass Schulbücher insgesamt vergleichsweise lang eingesetzt werden. Und das kommt noch obendrauf, sie werden selten komplett überarbeitet. Das heißt, oftmals ist es so, dass wir quasi Schulbuchtexte vorfinden, die in Teilen angepasst werden, aber eine komplette Überarbeitung eines Schulbuchs ist nicht die Regel.
Was machen Sie, wenn Sie auf so ein Beispiel, zum Beispiel wie jetzt dieses Buch, stoßen? Schreiben Sie an dem Verlag, wenden Sie sich an Schulen, ans Bildungsministerium? Wie gehen Sie da vor?
Also zugegebenermaßen nicht allzu viel. Ich war Teil einer Initiative, die eben auch einen Brief geschrieben hat, unter anderem an den Westermann Verlag. Und da ist tatsächlich auch eine Rückmeldung gekommen, nämlich dazu, ob es ein Interesse daran gäbe, zusammenzuarbeiten und eben neue Inhalte zu erstellen. Insbesondere in den letzten beiden Jahren bin ich auch immer mal wieder angefragt worden, auch aktuell, ob ich Interesse daran habe, mich mit Schulbuchverlagen auszutauschen, darüber, welche Möglichkeiten es gibt, eben den Aspekt Kolonialismus anders darzustellen im Zusammenhang von Lehr- und Lernmaterialien und auch kritischer darzustellen, weil das im Moment noch nicht allzu stark der Fall ist. Insgesamt aber würde ich sagen, das ist ein Teil sozusagen oder ein Teilproblem von einem größeren Problem, denn hinsichtlich des rassistischen Diskurses, und das ist ja das, was mich interessiert und was ich untersuche, auch wenn ich mir das Thema Kolonialismus in Schulbüchern anschaue, ist es wichtig zu verstehen, dass es die Wiederholung ist von sozusagen rassistischen Stereotypen und rassistischen Darstellungen, und zwar in allen Unterrichtsfächern schon von Beginn an, die Rassismus überhaupt erst verfestigen.
Und können Sie uns dafür Beispiele nennen, die Ihnen auffallen aus Unterrichtsmaterialien, Schulbüchern und so weiter für rassistische Darstellungen?
Natürlich, also da fällt mir beispielsweise auch noch ein Schulbuch aus der 3. Klasse, Deutschunterricht, da geht es um Leseverständnis. Wir finden dort einen Text vor, in dem wir typische Vorstellungen, vor allem auch stereotype Vorstellungen zum afrikanischen Kontinent wiederholt finden. Solche Sachen wie Menschen auf dem afrikanischen Kontinent sind grundsätzlich finanziell arm beispielsweise, leben vermeintlich in Strohhütten, können sich eine schulische Bildung nicht leisten. Und unten finden wir eben Leseverständnisfragen, und eine von den Fragen beispielsweise richtet sich eben auch an das jeweils lesende Kind. Warum hast du es besser als sozusagen der schwarze Junge, der da dargestellt wird? Das Spannende ist ja, dass der rassistische Diskurs oder Rassismus insgesamt ein bisschen funktioniert wie eine Art Lückentext. Wir sehen also neben diesem Text, den wir dort in dem Schulbuch vorfinden, ein Bild von einem schwarzen Kind. Es ist ja überhaupt nicht klar sozusagen, wer dieses schwarze Kind ist, denn der Text beginnt mit: Ein Kind stellt sich vor, eben Mugabo auf dem afrikanischen Kontinent, von dem das Kind erzählt bekommen hat von der Lehrerin. Theoretisch also könnte sozusagen das Kind, was dort bildlich dargestellt wird, auch das Kind sein in Deutschland, was sich eben Mugabo vorstellt. Aber, und hier ist sozusagen genau dieser Aspekt von Lückentext, von dem ich gerade sprach: Wenn wir uns diese Lerneinheit angucken, dann assoziieren wir das schwarze Kind mit dem afrikanischen Kontinent. Und hinzu kommt eben die Frage, warum hast du es besser als eben dieses Kind auf dem Kontinent?
Wenn ich nochmal zurückgehe zu diesem Thema Kolonialisierung, Sie haben dazu gesagt, dass wenn es um Kolonialismus geht, dass das oft eurozentristisch angeschaut wird und einem Modernitätsnarrativ folgt. Da sind wir wieder eigentlich auch bei dieser Frage, positive Auswirkungen des Kolonialismus. Wird das dann so dargestellt bis heute in Schulbüchern, dass die Europäer, die Deutschen die Modernisierung, die moderne Zivilisation nach Afrika gebracht hätten?
In Teilen tatsächlich, ja. Also was oftmals ausgeblendet wird, ist die Gewalt, die einhergeht mit kolonialer Besetzung und auch Ausbeutung. Und wir finden beispielsweise bis in die Gegenwart Schulbuchinhalte, die in die Richtung gehen von zum Beispiel die Schlafkrankheit sei geheilt worden von weißen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Hier beispielsweise wird komplett verschwiegen, dass es natürlich Medikamententests gegeben hat auf dem afrikanischen Kontinent. Aber, und das wird eben auch ausgeblendet, diese Medikamententests waren in Deutschland beispielsweise zu der Zeit verboten, weil einfach klar war, dass die Sterblichkeit hinsichtlich sozusagen dieser Tests relativ groß ist. Also um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Insgesamt wird das Thema Kolonialismus, wenn es behandelt wird und selbst dann, wenn es vergleichsweise weniger problematisch behandelt wird, als ein Thema behandelt, was in der Vergangenheit liegt, was mit uns in der Gegenwart nichts zu tun hat und dessen Auswirkungen sozusagen sich auch in der Gegenwart vermeintlich nicht mehr zeigen. Und ich glaube, das ist eben einer der Aspekte, die wir kritisch hinterfragen müssen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir natürlich SchülerInnen haben, also schwarze SchülerInnen und SchülerInnen of Color, die Rassismuserfahrungen bis in die Gegenwart in Deutschland machen, auch in dem deutschen Schulsystem. Und ich denke, hier wäre es wichtig, auch mal diese Themen zusammenzubringen und eben den Lebensweltbezug herzustellen darüber, dass Kolonialismus natürlich ganz maßgeblich ist für die Art und Weise, wie Rassismus auch in Deutschland gegenwärtig funktioniert.
Und die afrikanische Erfahrung, der Widerstand auch gegen die Kolonisierung, kommt das dann eigentlich vor, wenn über Kolonialismus gesprochen wird?
Das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich unterschiedlich. Also es kommt teilweise vor. In Teilen eben wird das aber auch komplett ausgeblendet. Das hängt so ein bisschen von den jeweiligen Verlagen ab. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass unterschiedliche Verlage spezialisiert sind auf bestimmte Themengebiete. Der Cornelsen Verlag beispielsweise ist einer der Verlage, die sich besonders auch dem Thema Geschichte widmen und vergleichsweise differenzierte beispielsweise Inhalte haben, auch wenn es um das Thema Kolonialismus geht. Ich glaube, eines der Probleme, die wir hier sozusagen wahrnehmen, ist, dass wenn Widerstand vorkommt, dieser Widerstand eben teilweise kritisch gerahmt wird in Schulbüchern. Das heißt, wir haben beispielsweise Stimmen von Kolonialisten beispielsweise, die hier vorkommen. Und dort haben wir eine Frage, wie fasse die Hauptaussage des Textes oder des Zitats sozusagen zusammen. Und dann haben wir eine kritische Stimme, zum Beispiel von einer Person des Widerstands. Und dort finden wir teilweise Fragen wie, warum musste diese Person das so und so äußern in dem Zusammenhang? Das heißt, diese Texte sollen sozusagen nochmal kritisch reflektiert werden, wohingegen beispielsweise die Texte von denjenigen, die eben im Zusammenhang tätig waren, nicht kritisch reflektiert werden müssen.
Wir hatten eben einen kleinen Aussetzer in der Leitung, aber nur ganz kurz. Ich hoffe, die Leitung steht weiter. Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, Sie machen ja selbst auch Fortbildungen zu Kolonialismus und Kolonialrassismus im Schulunterricht. Wie gehen Sie da das Thema an? Was geben Sie dann den Lehrerinnen und Lehrern mit, die dann zu Ihnen kommen?
Also der Hauptfokus, den wir haben in unserer Arbeit, ist nicht unbedingt Lehrkräften Sachen an die Hand zu geben, sondern was wir versuchen einzuüben, ist eine kritische Perspektive zu schulen und ganz spezifisch auch eine rassismuskritische Perspektive, zum Beispiel auf einerseits natürlich Lerninhalte, also welche Materialien verwende ich, aber natürlich auch auf die eigene Haltung und auf die eigene Position, die ja durchaus rassismusrelevant ist. Also wir alle sind sozusagen Teil des rassistischen Systems auf unterschiedliche Art und Weise. Weiße Menschen profitieren von Rassismus. Schwarze Menschen und Menschen of Color sind diskriminiert und machen Ausgrenzungserfahrungen hinsichtlich rassistischer Strukturen. Und das ist etwas, was wir sehr stark mitdenken, natürlich bei Schulungen. Das ist der eine Aspekt. Aber der wesentliche Aspekt ist am Ende des Tages, dass wir möchten, dass Lehrkräfte sich selbst auch in die Situation versetzen, dass sie eben überlegen können, okay, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, dieses Thema kritisch zu reflektieren im Unterricht? Wie kann ich sozusagen die unterschiedlichen Positionen auch der SchülerInnen mitdenken? Also sind sie selber beispielsweise negativ betroffen von Rassismus oder eben nicht? Und auch, was bedeutet das für die Lernangebote, die ich sozusagen aufbereite? Also ist es sozusagen wichtig, dass ich weißen SchülerInnen die Möglichkeit gebe, überhaupt erstmal auch ihre eigene Position und ihre eigene Eingebundenheit in Rassismus zu reflektieren. Welche Möglichkeiten gibt es da, auch hinsichtlich des Themas Kolonialismus natürlich? Oder ist sozusagen eines meiner Ziele zu sagen, ich möchte schwarze SchülerInnen und SchülerInnen of Color empowern und lege zum Beispiel einen besonderen Fokus auf Widerstand. Das muss ich nicht unbedingt ausschließen, also diese unterschiedlichen Lernbedürfnisse, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir überlegen, okay, welche Möglichkeiten birgt es eben auch, in einer Klasse zu sein, die von SchülerInnen besucht wird, die sowohl Rassismuserfahrungen machen, als auch jene, die eben im Kontext von Rassismus privilegiert sind.
In deutschen Schulbüchern Kolonialismus und Rassismus, darüber haben wir gesprochen mit Josephine Apraku. Sie ist Afrika-Wissenschaftlerin, Mitgründerin des Instituts für diskriminierungsfreie Bildung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Apraku.
Sehr gern, schönen Tag noch.
Ihnen auch. Und wir setzen uns in diesem Jahr hier im Deutschlandfunk Kultur in vielen Gesprächen und Beiträgen auseinander mit unserer Kolonialgeschichte in unserem Themenschwerpunkt Dekolonisiert euch. Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Mit dem Urlaub, mit dem Verreisen wird alles besser werden. Das denken manche, wenn es zu Hause knirscht mit der Partnerschaft. Und natürlich wird das Knirschen dann auf Reisen noch schlimmer, wenn man so Tag für Tag beieinander ist, in vielen Fällen jedenfalls. Von so einer Reise erzählt der niederländische Autor Gerwin van der Werf in seinem Roman Der Anhalter. Für meinen Kollegen Martin Hahn ist das ein großartiger Roman über das Reisen und über Männlichkeit. Und über das krachende Scheitern einer Ehe. Martin Hahn hat Gerwin van der Werf besucht im niederländischen Leiden.
Hallo. Hi.
How are you?
Das Virus hat die kleine Universitätsstadt Leiden weitgehend verschont, aber viele Menschen sind noch vorsichtig. Gerwin van der Werf bittet deswegen in den Garten, gut 20 Quadratmeter grüne Ordnung. Und damit das ganze Gegenteil jener Landschaft, die den Autor zu seinem Roman Der Anhalter inspiriert hat, die Lavafelder Islands.
Ich mag Insel. Und ja, in meinen Büchern ist der Hintergrund, ist das Land, das ist immer sehr wichtig für mich. Es gibt mir Ideen. Zum Ersten kommt das Land, kommt das Hintergrund, der Chor. Und zweitens kommen die Personen dann hinein. Dann setze ich ja die Charakter, die Personen in das Land und dann geschieht etwas. Also die Erzählung kommt dann drittens.
In fein ausbalancierter Prosa erzählt van der Werf in Der Anhalter die tragikomische Geschichte des Familienvaters Tiddo, der mit einem Urlaub in Island seine Ehe retten will. Wie so viele Menschen glaubt Tiddo, dass Reisen allein Probleme lösen kann.
Yeah, that is funny, isn't it? It's like our yearly holidays.
Ja, das ist witzig. Der Jahresurlaub wird immer als Flucht aus dem normalen Leben verstanden. Dabei lässt man nur die bekannte Umgebung zurück, nicht aber die Beziehungen, die man hat. Die werden im Urlaub eher noch intensiver. Die Werbung erzählt uns immer, dass wir in den Ferien, am Strand, im Sonnenschein bessere Menschen werden. Aber Probleme lassen sich so nicht abschütteln. Dennoch versuchen wir es jedes Jahr aufs Neue.
Die Leidenschaft zwischen Tiddo und seiner Frau Isa ist lange erloschen. Und so erhofft sich van der Werfs Romanheld von der Vulkaninsel eine aphrodisierende Wirkung. Teilweise lässt der Autor eigene Erfahrungen einfließen. Vor 3 Jahren war Gerwin van der Werf selbst mit der Familie auf Island. Doch damit hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf.
People always tend to think that your work is autobiographical.
Einige Leute glauben, dass mein Werk autobiografisch ist. Die lesen das Buch und fragen,
ist deine Ehe wirklich so schlecht? Und dann soll ich sagen, du kannst der Hauptperson nicht verwirren mit dem Autor, bitte. Meine Ehe ist sehr gut. Das ist Fiktion.
Im Roman nimmt die Familie nach wenigen Kilometern einen Anhalter mit. Svein ist ein junger, gut aussehender Isländer, der gern und viel redet. Ganz anders als Tiddo. Der Familienvater hat nichts zu erzählen und beschreibt sich als einen Mann, der seinen Sohn nicht kennt und für seine Frau zu dumm ist. Als Svein anbietet, ihm dabei zu helfen, die Ehe zu retten, willigt Tiddo ein. Doch bald wird der Anhalter zur Bedrohung.
Ich habe ihn als ambivalenten Charakter entwickelt. Ich war selbst unsicher, was für eine Person das ist. Ich habe ihn nicht als gute oder schlechte Figur angelegt.
Er sollte sich entwickeln. Aber er wird ganz klar eine böse Person in Titos Kopf. Mehr als das. Er wird zum Charakter eines Horrorfilms.
Der junge, selbstbewusste Anhalter wird jedoch nicht nur zu Titos Nemesis, sondern auch zu dessen Vorbild. Ein Mann zaudert nicht, sondern handelt, lernt Tito von Svein. Und so wird aus Titos Selbstmitleid Aktionismus mit verheerenden Konsequenzen. Aber immer dann, wenn es zu dramatisch wird, sorgt Gerwin van der Werfs Witz für Leichtigkeit.
Ja, es ist für mich sehr wichtig. Ja. Ein Buch ohne Humor, das kann ich selbst kaum lesen.
Auf originelle Weise verhandelt der Roman so Themen wie Liebe, Männlichkeit und das Älterwerden und zeigt, einer Sache entkommt man auch im Urlaub nicht, sich selbst.
Der Roman Der Anhalter von Gerwin van der Werf, der ist im S. Fischer Verlag erschienen mit 290 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Am Wochenende war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Text über einen Besuch bei der Schriftstellerin Helga Schubert zu lesen. Was uns hier in der Redaktion sehr erstaunt hat, war, dass Helga Schubert in diesem Text zitiert wird mit sehr harten Worten über ihre früheren Freundinnen Christa Wolf und Sarah Kirsch. Die beiden seien SED-Schriftstellerinnen und auch Funktionärinnen gewesen. Das hat Helga Schubert laut FAZ gesagt. Wir haben gestern gesprochen über diese Vorwürfe mit einem Kenner der DDR-Literatur. Aber wir haben dabei gemerkt, dass wir da doch gerne noch mehr von Helga Schubert selbst erfahren möchten. Und deswegen haben wir angerufen. Guten Tag, Frau Schubert.
Guten Tag, Herr Mayer.
Es gibt ja manchmal Missverständnisse, manchmal werden Aussagen in Zeitungen nicht richtig wiedergegeben. Stehen Sie denn zu dieser Aussage, dass Sarah Kirsch und Christa Wolf SED-Schriftstellerinnen und auch Funktionärinnen gewesen seien?
Das betrifft nur Christa Wolf, ist eine SED-Schriftstellerin gewesen und war ja Kandidatin des Zentralkomitees der SED und IM Margarete. Also da summiert sich das ein bisschen und die Sarah war ja nur in der SED, was auch schon immer für mich ein Makel ist, aber gewesen ist. Aber das habe ich so nicht gesagt. Ich habe die FAZ noch gar nicht in der Hand, die Druckausgabe. Ich hatte von dem Herrn Dr. Wiele ein PDF geschickt bekommen, nachdem das erschienen ist.
Jan Wiele ist der Autor dieses Textes, ne?
Er ist der Autor dieses Textes, genau. Ein sehr seriöser Journalist. Er hatte sich sehr gut vorbereitet. Er war 2 Tage hier und hat sich noch ein Zimmer hier genommen, weil ihn das alles sehr interessierte. Und es war so, dass er noch eine Frage hatte eigentlich an mich, einen Tag oder so, bevor er diesen Text dann ablieferte bei der Redaktion. Diese Frage habe ich beantwortet und habe, um das zu unterminieren, das ging wieder um das Sommerstück, um das nochmal zu unterstreichen, noch einen Text dazu gesetzt, der betraf meine Ablehnung, die ich an die Süddeutsche geschrieben hatte. Die wollten nämlich, dass ich einen Text über Anna Segers und Christa Wolf schreibe und die beiden Deutschlands, und das sollte am 3. Oktober diesen Jahres erscheinen. Und da hatte ich ziemlich empört abgelehnt, weil ich gesagt habe, das sind doch beides Tote, beides SED-Funktionärinnen gewesen, beides SED-Schriftstellerinnen, und ich möchte eigentlich das nicht machen. Und für mich gibt es nicht mehr zwei Deutschlands und ich möchte mich nicht mit einer Autorin auseinandersetzen, die ja gerade diese Einheit Deutschlands nicht wollte.
Und wenn wir
ich will also sagen, dass das zusammen, er hat es nicht gesehen, dass das Anna Segers betrifft, das ist alles.
Fall Sarah Kirsch würde ich gerne jetzt nachfragen. Wenn Sie jetzt in der FAZ aber das lesen, das steht ja da, Sarah Kirsch und Christa Wolf seien SED-Schriftstellerin und Funktionärin gewesen. Haben Sie dann nicht das Bedürfnis, dass dann jetzt auf jeden Fall, dass das für Sarah Kirsch zurückgenommen wird als Ihre Aussage?
Ich habe doch schon gestern und auch heute an Herrn Wiele geschrieben und er hat noch nicht geantwortet, aber wir werden darüber sprechen, ob er selbst das macht oder ob ich das mache. Also für mich ist Sarah Kirsch und sind Sarah Kirsch und Christa Wolf völlig verschiedene Menschen, völlig verschiedene Schriftstellerinnen, und ich bin auch nur mit Sarah Kirsch befreundet gewesen. Christa Wolf hat uns hierher geholt, hat sich sehr um meine Sympathie bemüht, hat mich sehr ausgefragt, hat es auch verwurstet im Sommerstück und so, aber ich bin in Distanz, immer stärkere Distanz gegangen zu Christa Wolf, aber Sarah Kirsch ist ja für mich eine ganz große Dichterin. Und ich halte sie eher für politisch naiv in der Zeit der DDR, denn sie ist ja in die SED eingetreten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Partei anzutreten. Und das hat uns schon unterschieden. Aber sie ist mit einer unglaublichen Sprachbegabung und hat aber immer so ein bisschen so einen Viertelmeter über der Erde geschwebt. Mhm. So.
Man muss ja zu Sarah,
völlig verschiedene Menschen.
Zu Sarah Kirsch auch sagen, sie war SED-Mitglied, das stimmt, aber sie hat ja auch den Aufruf gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben, erhebliche Schwierigkeiten bekommen deshalb mit dem DDR-Regime. Und hat
ja, man muss aber erstmal in dieser Partei gewesen sein, ja, um ausgeschlossen zu werden. Das ist das, was immer vergessen wird heutzutage.
Aber sie hat ja auch die DDR verlassen 1977, also ja, sie hat harte Konsequenzen auf sich nehmen.
Ja, selbstverständlich. Die haben sich beide ganz vollkommen verschieden politisch entwickelt. Mhm. Und Sarah hat sich ja auch dann, nachdem bekannt wurde, die Mitarbeit im Staatssicherheitsdienst von der Christa Wolf, hat sie sich ja auch total distanziert. Die hat sich ja 1990 dann vollkommen auch abgewandt, nicht wie auch andere Schriftsteller von der Christa.
Wenn wir über Christa Wolf noch sprechen, zu ihrer Geschichte gehört ja auch, Sie haben ja gesagt, sie war Kandidatin des Zentralkomitees der SED. Da ist sie 1967 ausgestiegen. Von 1959 bis 1962 war sie informelle Mitarbeiterin des Staatssicherheitsdienstes. Es gehört ja zu ihrer Geschichte auch, dass sie selbst beobachtet wurde vom Staatssicherheitsdienst 20 Jahre lang, von 69 bis 89. Die Akte umfasst 42 Bände. Auf dieser Grundlage, dass sie selbst Opfer ja auch war dieser Beobachtung und Ausspitzelung, finden Sie es da weiterhin richtig, sie da als SED-Schriftstellerin abzuwerten?
Ist ja Mitglied gewesen bis zum Schluss dieses Staates. Ist ja nicht wie Sarah, wenn ich die beiden mehr vergleiche. Die ist ausgeschlossen worden, ich glaube, dann nach dem Biermann-Protest 76, ne? Die Sarah. Mhm. Also sie ist ja bis zum Schluss diesem Staat treu geblieben. Sie wollte ja immer noch den auch erhalten mit dem Aufruf für unser Land. Sie ist natürlich, ja, was soll man noch sonst zu ihr sagen? Soll ich sagen, informelle Mitarbeiterin, Schriftstellerin oder was?
Es ist eine, ja, was mich auch interessiert, Frau Schubert, ist so ein Vorwurf, SED-Schriftstellerin. Das ist ja eine Abwertung des ganzen Werkes. Das heißt ja eigentlich, sie war eine Parteischriftstellerin. Ihr Werk hatte eigentlich nie was zu sagen und hat uns heute nichts mehr zu sagen. Wollen Sie das sagen mit diesem Vorwurf?
Na, ich finde, dass mir andere Schriftsteller mehr zu sagen haben. Das würde ich schon sagen. Und ich will auch nicht immerzu über Christa Wolf definiert werden. Das ist also eine solche Abwertung auch der eigenen Arbeit. Wenn hier Leute zu mir kommen, heißt es immer, wo ist denn hier, wo hat denn Christa Wolf gewohnt, wo hat denn das Sommerstück gespielt, als ob es nicht eine Entwicklung seitdem gibt. Also für mich ist das ein untergegangener Staat und ich werde natürlich gereizt, wenn ich dauernd über diese Frau definiert werde.
Ja,
ich
das habe schon jetzt in diesem, gekündigt, in diesem
um
Fall
in einem Verlag zu sein.
Das haben Sie in diesem Fall natürlich selbst angestoßen, wenn Sie sich so hart gegen Christa Wolf äußern.
Ja, das ist richtig, das ist eine gegenseitiges Aufschaukeln, wenn ich dauernd immer über Christa Wolf definiert werde. Wissen Sie, die hat mich gehasst zum Schluss in den letzten Jahren, hat mich im Sommerstück tatsächlich verraten und ich habe dann auch in dem italienischen Verlag, wo ein richtiges Who is Who vorangestellt wurde, habe ich mit Anzeige gedroht, wenn sie das nochmal machen. Es ist eine beobachtende Schriftstellerin gewesen, eine, die total psychisch gesund war, die sich dauernd als leidend dargestellt hat. Und ich bin aber so nah dran gewesen, nicht als Freundin, sondern einfach als Zeugin dieses ganzen Doppelgesichts, dass ich selbstverständlich einen großen Vorbehalt habe, den ich ja von mir aus gar nicht äußere. Aber ich habe den Bachmann-Preis erhalten, werde aber dauernd, wenn die Leute herkommen, über eine andere Person definiert. Das würde Sie doch auch stören, wenn Sie das wären. Wenn Sie dauernd über einen anderen guten Kulturjournalisten definiert werden. Was ist denn Ihr Unterschied zu Reich Ranitzky, werden Sie dauernd gefragt und haben vielleicht gar den Preis gekriegt, wissen Sie, als guter Journalist. Das ist doch ärgerlich. Das ist ein Identitätsklau irgendwie und das ärgert mich einfach.
Es gäbe natürlich die Möglichkeit, dass Sie sagen, Sie äußern sich nicht dazu. Aber
ja, das stimmt. Das werde ich auch nicht mehr tun. Außerdem habe ich das ganze Ding nicht autorisiert Und das ist auch eine Lehre für mich, also weil ich gedacht habe in meiner Blödheit, dass man Porträts nicht autorisieren darf. Der Falter in Wien hat mich in einem langen Interview und auch die Süddeutsche haben mich interviewt und haben mir das selbstverständlich vorher zur Autorisierung vorgelegt. Ich mache ja da keine Änderungen in meinen Meinungen, aber dann ist da mal ein Name falsch geschrieben oder eine Kleinigkeit. Ich ändere ja nicht irgendwas, was ich gesagt habe. Aber in diesem Fall ist das, was ich gesagt habe, ging es um Funktionärinnen wie Sarah, wie Christa Wolf und um Anna Segers und die ich in einem Brief als Zusatz erwähnt habe, in einer E-Mail an Herrn Wiele, verstehen Sie? Und das ist natürlich blöde, wenn ich in Zukunft werde ich nie mehr irgendwas über mich erlauben, wenn das nicht vorher autorisiert ist.
Das ist bestimmt ein kluger Vorsatz. Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, weil mich Ihre Vorwürfe auch gewissermaßen persönlich betreffen, weil ich auch als junger Mensch Bücher von Christa Wolf gelesen habe, natürlich auch viele andere als junger Mensch in der DDR und weil ich sagen muss, dass diese Bücher mich auch geprägt haben und ja, dass mir diese Bücher etwas gegeben haben, dass sie mir gezeigt haben, dass das wahnsinnig enge Menschenbild, mit dem man erzogen wurde in der DDR von offizieller Seite, in diesen Büchern habe ich gesehen, wie viel mehr es gibt im menschlichen Leben, wie viel mehr zum Menschsein dazugehört. Das ist etwas, was ich mitnehme aus meiner Lektüre von Christa Wolf. Wenn Sie mir jetzt sagen, das ist SED-Literatur, trifft das auch so eine tiefe Lebenserfahrung, die ich gemacht habe mit diesen Büchern, was auch schmerzt. Und ich kenne auch viele Leute, die diese Erfahrung mit Christa Wolf mit sich herumtragen. Was sagen Sie mir denn? Habe ich mich getäuscht in meinem Christa Wolf-Lesen?
Nein, erstens sind Sie eine andere Generation als ich. Ich bin ja 1940 geboren und habe natürlich schon die offene Gesellschaft kennengelernt, bevor wir alle eingemauert wurden 1961. Und Christa Wolf ist eine halbe Generation weiter, die ja schon einmal glühende Anhängerin des Hitlerreichs war. Dann war sie eine glühende Anhängerin der Stalinzeit. Und dann wurde sie natürlich in der DDR auch sehr hofiert, ist ja ganz klar. Und dann kam sie ganz langsam zu sich. Die ist bis zuletzt, hat sie eigentlich immer noch totalitäre Ideen gehabt. Und das ist, ich will Ihnen ja gar nicht die Erleuchtung absprechen, die Sie durch die Literatur bekommen haben, aber es hat Sie erweitert. Aber für mich ist die Literatur, die Weltliteratur, wirklich etwas anderes als Christa Wolf. Und es gibt so unglaublich gute Schriftsteller, die einem die Welt und das Horizont, also mir, ich kann ja nur von mir sprechen, den Horizont eröffnet haben und die auch wirklich untotalitär waren. Aber allein die Vorstellung, dass der Zweck die Mittel heiligt, allein die Vorstellung, dass eine Utopie in irgendeiner Weise durchgesetzt werden muss. Das geht immer nur über Tote und immer nur über Opfer. Das ist etwas, was mich wirklich unterscheidet von Leuten, die autoritär sind, wissen Sie? Und das ist für mich ist es einfach was ganz Enges. Es ist, ich denke wirklich in den Maßstäben der Weltliteratur, wenn ich an Menschen denke, die mich erweitern und die mich weiterbringen und die mir auch Hoffnung geben. Und das ist Christa Wolf nicht gewesen. Mhm. So, wenn ich provoziert werde und dauernd danach gefragt werde, ja, wie ist das mit der SED oder so, dann fange ich natürlich an, sehr zu vereinfachen. Das ist wahr. Mhm. Und in Bezug auf Sarah habe ich nicht den Begriff der SED-Funktionärin gewählt. Das ist ein Missverständnis.
Helga Schubert, wir sind uns nicht in jedem Punkt einig, aber ich bin sehr froh, dass Sie mit uns gesprochen haben. Danke Ihnen sehr dafür und sage auf ein nächstes Mal, ja?
Dankeschön, Herr Mayer.
Machen Sie es gut, einen schönen Tag.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Gedichte, die sind unser Treibstoff hier in unserem Lyriksommer im Deutschlandfunk Kultur. Und wir schauen uns jetzt Gedichte an von einem Lyrikaktivisten. Der Autor Hans Till ist das. Der hat selbst 9 Gedichtbände veröffentlicht bisher. Er ist ein wichtiger Übersetzer, Herausgeber von Büchern mit so schönen Titeln wie Unwahrscheinliche Flausen bekehrter Sodomiten oder auch Vorwärts, ihr Kampfschildkröten. Und er macht noch jede Menge mehr in Sachen Lyrik. Der neueste Gedichtband von Hans Till, der heißt Der heisere Anarchimedes. Und den hat unser Lyrikkenner Nico Bleutke gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Bleutke.
Hallo.
In einem dieser neuen Gedichte geht es um eine Theorie des leichten Gehens über Dächer. Klingt schon mal interessant. Was ist das für eine Theorie?
Ja, das Lustige ist, die taucht in einem Gedicht auf, das seinerseits Theorie der Tische heißt und noch einige andere Theorien parat hat, zum Beispiel auch eine Theorie der schwankenden Musik. Wir sind also nicht in den Gefilden der trockenen Abstraktion, sondern vielleicht eher in so einer Art von poetischen Theorie, in der Hans Till locker gefügte Sätze uns vorstellt. Ich lese vielleicht mal den Anfang dieses Gedichts vor. Unsere Hunde sind Fische, wie die Herden, die sie bewachen, Fische sind. Theorie des Vaterinstinkts, der Schnupftücher, der schnurrigen Automaten. Triberg, drei Tannen, ein Mann, dem man etwas entreißen kann.
Ah ja, bei mir haben sich jetzt die Hunde, die Fische sind festgehakt. Das hat ja auch so ein surreales Moment, diese Gedichte, kann man das sagen?
Unbedingt. Also Hans Till bezieht sich immer wieder auf die Surrealisten, auf Apollinaire, auf André Breton, auf Philippe Soupeau. Ich habe mich oft erinnert gefühlt an die Gemälde von René Magritte. Also man kennt das ja, da gibt es dann einen Mann mit Hut auf dem Kopf und wenn man genau hinsieht, merkt man, das Gesicht ist ein Apfel. Oder es gibt andere Bilder von Magritte, da sind Figuren, die wie Regen vom Himmel fallen. Und so ähnlich ist das auch bei Hans Till in den Gedichten. Da heißt es in einem Gedicht, die Erde sei ein Gestöber zänkischer Insekten. Und wenig später sieht man schon, wie das Wasser steigt oder hat Nachttrommler mit Fahnen vor dem Auge und dem Ohr. In anderen Gedichten, da mixt er Falco, den Metaphysical Poet John Donne und Franck Ribéry in einem Gedicht zusammen.
Interessante Zusammenstellung. Und wenn er da so assoziativ ja offenbar sehr vorgeht, so sprunghaft, ist das auch in seiner Sprache so? Also wenn man jetzt auf die kleineren Strukturen der Gedichte schaut?
Ja, ganz klar. Also man kann das vielleicht sehr gut an dieser Figur des Titelgebenden an Archimedes festmachen. Darin steckt natürlich Archimedes, der antike Mathematiker, der behauptet hat, er könnte die Erde anheben, wenn er nur einen festen Punkt und einen genügend langen Hebel hätte. Das ist so ziemlich das größtmögliche Gegenteil zu dem, was Hans Till betreibt. Vielleicht deswegen der An-Archimedes, eine Art Gegen-Archimedes. Hans Till weiß in seinen Gedichten genau, dass es keinen festen Punkt gibt, von dem man aus die Welt in die Sprache und ins Bild ganz klar nehmen könnte. Er unterläuft solche logischen und kausalen Verknüpfungen, arbeitet eher konstellativ in Assoziationen. Ich glaube, so die Assoziation ist eigentlich der große Motor. In einem Gedicht heißt es einmal, ich denke rasch wie eine Ratte im Erdreich. Und so ähnlich gehen diese Gedichte vor. Und das Schöne ist, sie sind trotzdem ganz einfach. Also jetzt nochmal, um den Vergleich mit der Malerei heranzunehmen. Es ist nicht wie bei Miró oder Picasso, dass man sich erst überlegen müsste, was sind das eigentlich für Formen und Figuren, sondern es sind klare Sätze. Und der Knick oder der Kniff liegt dann eigentlich eher in den verrückten Verknüpfungen dieser Momente.
Sind das jetzt vergnügliche, reine Spiele, die er da veranstaltet in seinen Gedichten? Oder hat das dann auch Widerhaken oder so Querschüsse in die Wirklichkeit, die dann vielleicht noch eine andere Dimension aufmachen?
Es gibt in vielen Gedichten so eine Art historische Schicht. Hans Till ist auch Historiker. Das sieht man an so leeren Patronenhülsen, die sich in einem Vers zeigen oder an einer Formulierung wie Butterbergbetrug. Es gibt aber auch eine, wie könnte man das nennen, rebellische Unterströmung. Also Hans Till bezieht sich immer wieder auf Bakunin und Kropotkin, die großen russischen Theoretiker des Anarchismus, macht das aber auch spielerisch in Gedichttiteln wie Look Like Bakunin oder eines der berühmtesten Bücher von Kropotkin heißt Die Eroberung des Brotes. Und so kann man bei Hans Till immer wieder Brotmotive entdecken, zum Beispiel in einer Hölderlin-Überschreibung oder Anspielung, wie Brote hingen die Birnen ins Wasser. Das Spannende wiederum ist, dass trotzdem so etwas wie soziale Ungerechtigkeit reflektiert wird, dass Machtmechanismen, Sprachhierarchien reflektiert werden und sich die Gedichte durch die Art, wie sie arbeiten, Gedanken darüber machen, wie kann die Sprache eigentlich damit umgehen? Kann Sprache dagegen etwas ausrichten oder ist sie nicht selber hilflos, machtlos diesen Strukturen gegenüber?
Aber wirklich anarchistische Gedichte sind das jetzt nicht, weil Sie die Zitate von Anarchisten oder das Spiel mit anarchistischen Figuren angesprochen haben.
Ich würde sie vielleicht anarchische Gedichte nennen. Mhm. Also Hans Till hebelt Konventionen aus. Er sprengt Klischees, sodass die Gedichte vielleicht selber kleine Partisanen der Sprache sind. Es gibt einen ganz schönen, ein Bonmot des Surrealisten Benjamin Perret, der meinte, Poesie sei Wagnis und Abenteuer. Und ich glaube, das beides findet man bei Hans Till. Seine Gedichte wagen etwas, indem sie Sprache hinterfragen, ins Offene führen und gleichzeitig erlauben sie uns, den Leserinnen und Lesern, großartige Sprachabenteuer zu erleben.
Die Gedichte von Hans Till in seinem neuen Band Der Heisere an Archimedes finden Sie, seine neuen Gedichte, erschienen im Leipziger Verlag Poetenladen. 111 Seiten hat der Band, 19 Euro ist der Preis. Und vielen Dank an Nico Bleutke.